ob Environment, Social oder Governance. Im Ehre Business Podcast bringen wir Erfolgsgeschichten vor den Vorhang. In tiefgründigen Gesprächen diskutieren wir über ESG-Themen und wollen von unseren Gästen wissen, wie sie unsere Wirtschaft transformieren. Willkommen bei Ehre, dem Nachhaltigkeits-Business-Podcast zum Magazin. Heute bei mir zu Gast ist Gregor Kadanka, Geschäftsführer der internationalen Mondialgruppe, ein Familienunternehmen in zweiter Generation. Mondial ist ein Full-Service-Unternehmen, was Reisen anbelangt, und Marktführer in Österreich, was Kongressmanagement angeht. Gregor ist Obmann der Fachgruppe Reisebüros der Wirtschaftskammer Österreich und somit Sprachrohr für seine gesamte Branche. Wir beide sprechen heute über unseren Schwerpunkt der jüngsten Ehre-Ausgabe, und zwar ist das das nachhaltige Reisen. Ganz genau genommen das nachhaltige Businessreisen. Was mich gleich zur ersten Grundsatzfrage bringt, Gregor, ist, wieso verreisen Menschen?
Ja, also mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich da bin. Reisen ist ein Grundbedürfnis. Ich glaube, das hat mit der Entdeckerlust zu tun, mit der Lust, Neues zu sehen, aus dem Normalen hinauszukommen, zu schauen, was hinter dem Horizont ist. Und ich glaube, das begleitet die Menschheit seit Anbeginn und ist wirklich ganz tief verdrahtet. Und daher sieht man auch, dass man kann fast sagen, Reisen ist ein Grundbedürfnis.
Ich habe ein bisschen nachgelesen und du kommst ja eigentlich aus der juristischen Ecke von der Ausbildung her. Obwohl deine Familie ja auch schon in der Reisewirtschaft quasi war. Wie war da dein Werdegang, dass du jetzt da bist, wo du jetzt bist?
Ja, also unsere Familie ist wirklich touristisch sehr, sehr, sehr geprägt. Mein Vater hat 1966 das Unternehmen gegründet und meine Mutter war damals auch Stewardess bei der Austrian Airlines am Anfang habe ich mir das noch nicht so richtig vorstellen können und habe dann nach der Schule nach ein paar Umwegen Jus studiert und bin dann eigentlich irgendwie in das Unternehmen hineingerutscht über ein Projekt und so Jahre später habe ich dann selber die Geschäftsführung übernommen. Also es ist mir ein bisschen ein Zufall gewesen, aber klar, es war mir ein bisschen in die Wiege gelegt.
Wie war der Übergangsprozess von deinem Vater zu dir? Ich nehme an, das war der Vater, der in der Geschäftsführung war.
Ja, mein Vater hat das gegründet und war, wie soll man sagen, ein Patriarch der alten Schule. Also das war jetzt auch nicht immer ganz einfach. Vor allem die Zeit, wo ich schon der Geschäftsführer war, aber er doch noch im Unternehmen viel tätig war. Aber inzwischen hat sich die Transition eigentlich ganz gut ergeben und wir haben ein gutes Verhältnis.
Und was hast du übernommen bzw. verworfen von dem, was dein Vater davor gemacht hat? Gibt es irgendwas, was dir jetzt noch im Kopf ist?
Also ich glaube, die grundsätzliche Ausprägung des Unternehmens, es war immer ein Familienunternehmen mit einem starken Schwerpunkt auch auf die Mitarbeiter. Das ist in dem Geschäft das Kapital, das man hat. Das war schon da und ich glaube, das habe ich weiter gepflegt. Vom Umgang her, glaube ich, habe ich einfach eine andere Art als er. Und das ändert sich, glaube ich, von Generation zu Generation. Aber ich sage mal, die DNA des Unternehmens, das haben wir doch in großen Teilen weiter bewahrt.
Und ihr organisiert Reisen, Events, Kongresse, wie wir schon vorher bei der Einleitung ein bisschen gehört haben. Was sind da die ersten Schritte für ein Unternehmen, um in die Richtung nachhaltige Geschäftsreisen zu gehen, würdest du sagen?
Ja, also das Allheilmittel gibt es da wahrscheinlich nicht. Die Anforderungen von Unternehmen sind da doch ganz unterschiedlich. Geht es um Reisen in die Nähe? Sind das eher Fernreisen? Wer reist? Wie oft reist er? Also ich glaube, ganz wichtig da als erster Schritt ist einmal das Gespräch, die Beratung, sich das anzuschauen, zu analysieren. Wie werden Reisen gemacht? Warum werden Reisen gemacht? Wie werden die organisiert? Und da kann man dann ansetzen, aber es ist eigentlich sozusagen immer eine Einzelfall-Thematik und keine Lösung passt auf jeden Anwendungsfall.
In der Corona-Zeit haben wir ja ganz schnell lernen müssen, dass wir unsere Meetings auf Zoom und Teams und so umschalten und umlegen. Und da war ja auch so die Diskussion, ob es überhaupt nochmal notwendig ist zu reisen, vor allem geschäftlich, für ein Meeting nach Frankfurt zu fliegen und am selben Tag wieder zurück. Was sind da deine Gedanken dazu? Bist du der Meinung, dass berufliches Reisen notwendig ist nach wie vor?
Also ich glaube, jeder von uns hat das inzwischen in der Corona-Zeit und auch danach am eigenen Leib erlebt. Die Online-Meetings, das ist eine ganz tolle Ergänzung und eine tolle neue Technologie, die es zwar schon länger gibt, aber die wirklich durch Corona sozusagen hier den Durchbruch erlebt hat. Und gerade was kurze Meetings betrifft, was Gespräche betrifft mit Leuten, die man vielleicht schon kennt, ist das eine tolle Ergänzung. Auf der anderen Seite, das persönliche Gespräch, das persönliche Kennenlernen, das ist einfach nicht zu ersetzen. Wir sind soziale Lebewesen und man sieht auch das Bedürfnis der Menschen, gerade jetzt nach Corona, dass die Lust zusammenzukommen und sich persönlich zu treffen, ist eigentlich größer ist als je zuvor. Und der zweite Aspekt ist auch, dass man bei einem Online-Meeting ganz gut eine gewisse Zeitspanne, vielleicht eine Stunde, durchhalten kann. Das ist aber sehr stark ermüdet und das sehen wir gerade bei größeren Veranstaltungen. Das funktioniert online so gut wie gar nicht.
Weil dann einfach die Aufmerksamkeitsspanne schwindet, wenn du keinen richtigen Menschen vor dir hast.
Die Aufmerksamkeitsspanne schwindet, die Interaktion ist viel schwieriger. Auch das Gespräch in den Pausen, das ganz wichtig ist, findet nicht statt. Also da fehlt etwas.
So das ganze Netzwerken und das ganze Zwischenmenschliche,
das
oder?
Das Zwischenmenschliche, das Erleben, das sich in die Augen schauen. Nur so, glaube ich, kann man wirklich, so sind wir gebaut, so lernen wir Menschen kennen und nicht über einen Bildschirm.
Ja, und ganz viel passiert ja auch zwischen so Tür und Angel oder ja, beim Kaffee. Ja,
die Kaffeepause ist das Wichtigste.
Ein guter Kaffee und vielleicht der Kuchen. Wenn ich jetzt Angestellter bin, hättest du Tipps für Mitarbeiter, dass, wenn sie geschäftlich reisen, hier auch das möglichst nachhaltig gestalten können?
Ja, also Nachhaltigkeit beginnt in der Regel mal bei der Vermeidung, nicht? Man muss sich einmal fragen, ja, ist diese Reise jetzt wirklich von Nutzen? Steht das in einem vernünftigen Verhältnis? Und erst dann kann man sich wirklich anschauen, okay, wenn ich gesagt habe, ja, Aufwand und Nutzen, das passt, dann kann man sich natürlich überlegen, welche Reiseform man wählt. Manchmal hat man aber auch gar keine Auswahl. Also das kommt dann wirklich auf den Einzelfall an, welche Möglichkeiten man da hat. Gibt es verschiedene Verkehrsmittel, zwischen denen ich wählen kann und oder auch verschiedene Unterkünfte, unter denen ich wählen könnte. Also da muss man dann im Detail schauen, was gerade passt auch hier. Gibt es wahrscheinlich nicht die eine Lösung für alles.
Aber so tendenziell Zug oder?
Ja, Zug ist sicherlich ein Thema. Es ist ein vergleichsweise umweltfreundliches Verkehrsmittel. Fährt halt nicht immer und überall und gerade größere Strecken. Und gibt es auch noch ganz große Probleme, was die Buchbarkeit betrifft, wenn man vor allem ins Ausland fährt, da sind die Systeme leider nicht besonders einfach und benutzerfreundlich. Und da muss man, wenn man sich jetzt die Nachhaltigkeit auch anschauen, okay, der Strom, mit dem der Zug fährt, wo kommt der her? Es gibt auch verschiedene Studien, die sich damit beschäftigen, wie hoch ist eigentlich der Impact der Infrastruktur, die ja für die Bahn einmal errichtet werden, Strecken, Bahnhöfe, das ist ja nicht ohne auch in der Errichtung. Und also zum Beispiel auch der Autobus, wenn der gut besetzt ist, ist ein vergleichsweise sehr umweltfreundliches Verkehrsmittel.
Was sagst du zum Fliegen?
Naja, Fliegen, ich sage es einmal so, leider haben wir noch keine CO2-freie oder CO2-arme Technologie. Das ist ein ganz großes Thema, das natürlich die Industrie sehr, sehr beschäftigt, weil klar ist, die Ziele bis 2050, was CO2-Ausstoß betrifft, die liegen am Tisch. Derzeit ist was die Geschwindigkeit, was die Convenience, sowohl vom Buchungsprozess als auch von der Reise her selber betrifft, das Flugzeug oft alternativlos. Und daher sehen wir auch, dass auch nach der Corona-Zeit der Flugverkehr in einer sehr großen Geschwindigkeit wieder zurückgekommen ist. Also das ist sicherlich eine Herausforderung, der sich die Industrie und die Gesellschaft stellen muss.
Was sagst du zu diesen Sustainable Aerial Fuels? Sustainable Aviation Fuels?
Naja, das ist...
Ich bringe das nicht raus.
Sustainable Aviation Fuels ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema jetzt für die Airlines, weil es im Prinzip ermöglicht die vorhandene Infrastruktur, sowohl was jetzt Tanklager, Tankfahrzeuge, Leitungen, aber auch sämtliche Flugzeuge betrifft, weiterverwenden zu können. Also das sind Fuels, die werden, also Kerosin, künstliches Kerosin, das wird derzeit vor allem in Pilotprojekten gemacht aus alten Fetten, Speisefetten, die man gesammelt und dann in Kerosin umgewandelt. Und in der Zukunft gibt es aber Pläne sozusagen, das mit überschüssiger Energie, grüner Energie aus Windkraftwerken, aus Sonnenkraftwerken großindustriell herzustellen. Zuerst Wasserstoff erzeugt und aus dem Wasserstoff dann eben Kerosin. Das ist technisch möglich, aber derzeit sozusagen noch nicht wird das im industriellen Maßstab noch nicht gemacht. Das wäre der bevorzugte Weg, das Fliegen klimaneutral zu gestalten. Andere Überlegungen sind natürlich Wasserstoffflugzeuge, Elektroflugzeuge. Da hat man aber einen Technologiesprung. Das heißt, diese Flugzeuge gibt es ja noch gar nicht. Ja. Mhm. Während alle Flugzeuge, die derzeit auf dem Markt sind, könnten von heute auf morgen eben mit einem Sustainable Air Fuel fliegen. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, mehr oder weniger dieses Problem zu lösen, wie bringe ich das in industriellen Maßstab zu vertretbaren Kosten auf den Markt. Mhm. Und da, glaube ich, wird sich in den nächsten Jahren sicherlich einiges tun. Und da ist sicherlich auch weltweit die Politik gefragt, sich zu überlegen, wie mache ich eine solche Technologie, genauso wie es ja auch bei den Solarzellen war. Wie kann ich eine Technologie anschieben, um die auch wirtschaftlich tragbar zu machen.
Sehr interessante Entwicklung. Ich bin schon richtig neugierig, was sich da tut in diesem Gebiet, weil es klingt ja so unglaublich irgendwie, dass das funktioniert.
Also in Europa gibt es ja schon erste Pläne mit Beimischungen. Es gibt auch schon Unternehmen, die OMV zum Beispiel, oder in Finnland gibt es einen Erdölkonzern, der sich intensiv damit beschäftigt, aber auch Saudi-Arabien überlegt zum Beispiel, was machen wir, wenn die Erdölzeit vorbeigeht. Also da gibt es schon größere Überlegungen, wie gesagt. Der aller Anfang ist schwer und da müssen wir mal hinkommen.
Es gibt ja ganz oft, wenn du eine Flugreise buchst, ein CO2-Emissions...
Kompensationsgebühr,
was man da zahlen kann. Was hältst du davon? Ist das für Unternehmen ratsam, sowas zu kaufen? Gibt es da Regulatorien dahinter?
Ist natürlich eine Frage, die von Unternehmen immer wieder an uns herangetragen wird. Die Schwierigkeit derzeit haben wir gleich auf zwei Ebenen. Die eine ist die Berechnung von CO2 bei einem konkreten Flug, da gibt es eigentlich noch keinen wirklichen Standard. Gibt es die verschiedensten Methoden, Anbieter und die Ergebnisse, die da herauskommen, sind oft recht unterschiedlich und damit auch für den Kunden irgendwo verwirrend. Das ist das eine Thema, da wird aber schon dran gearbeitet, quasi hier eine standardisierte Berechnung, damit ich auch Verkehrsträger untereinander vergleichen kann. Und da gibt es unterschiedlichste Initiativen und ich denke, in den nächsten paar Jahren wird es da Standards geben. Das andere Thema, das wir hier haben, ist, dass leider nicht alle Kompensationsvarianten, die in den letzten Jahren angeboten wurden, das gehalten haben, was sie versprochen haben. Mhm. Also wir sehen hier doch einen gewissen Vertrauensverlust auch von Kundenseite, die durchaus dieses Kompensationsgeschäft dann dort in Misskredit gebracht haben. Ich denke, dass das auch auf Dauer nicht die Lösung sein kann und sein wird.
Das heißt, der nächste Schritt in dieser Hinsicht wäre eben eine Standardisierung von diesen.
Der nächste Schritt wäre eine Standardisierung in der Berechnung und wäre vielleicht, und da gibt es auch in Brüssel diverse Projekte dazu, eine klarere und vertrauenserweckendere Methode, wie man Kompensation tatsächlich quasi auch dann kontrolliert und schaut, dass das auch einen tatsächlichen Effekt hat. Das ist für die Übergangszeit sicher ein Thema. Ich denke aber, dass das Ziel sein müsste, nicht zu kompensieren, sondern tatsächlich die Industrie klimaneutral zu gestalten.
Mhm. Ein radikaleren Weg. Wenn wir gerade bei Bemessungen sind und Zahlen sind, gibt es aus deiner Erfahrung heraus einen Weg, wie man als jetzt nicht als großer Konzern, sondern als KMU die Nachhaltigkeit seiner Geschäftsreisen bemessen kann? Dass es sinnvoll ist und jetzt keine komplette CO2-Bilanz?
Ja, also das ist schon möglich. Wie gesagt, man muss sich halt vergegenwärtigen, man muss sich einmal für eine Methode entscheiden, durch dass es eben noch keinen Standard gibt. Und dann das für sich sozusagen durchziehen, dann hat man zumindest einen Überblick in der Richtung, wie verändert sich mein CO2-Ausstoß aus gewissen Bereichen über die Zeit. Schwieriger ist es, das dann mit anderen Unternehmen zu vergleichen, die wiederum eine andere Methode wählen. Also das ist momentan vielleicht der Pferdefuß dabei. Aber prinzipiell gibt es da schon Tools von verschiedenen Anbietern und wir können das zum Beispiel auch für unsere Kunden auswerfen und einen Report erstellen.
Aber es macht ja schon mal einen Sinn, dass man es fürs eigene Unternehmen zumindest machen kann, weil kann ja nur die Zahlen verbessern.
In dem Bereich der Nachhaltigkeit ist oft etwas tun besser als nichts tun. Und auch wenn die Methoden noch nicht perfekt sind, kann man hier durchaus Schritte in die richtige Richtung machen. Ja.
Wir hatten in unserem ersten Heft eine Geschichte über den Tourismus und über Hotellerie. Da ging es auch zum Teil darum, dass Geschäftsreisen immer wieder nur Hotels buchen können oder dürfen, weil es halt einfach so eine Regulatorik im Unternehmen ist oder im Konzern ist, die grün zertifiziert sind. Was ja viele dazu bewegt, sich grün zertifizieren zu lassen. Und da gibt es ja auch das Thema mit Zertifizierungen, also es ist ja ein Dschungel an Zertifizierungen. Was sagst du zu dieser Entwicklung?
Also prinzipiell ist das keine neue Entwicklung. Das sehen wir eigentlich schon in den letzten, sag jetzt mal, ungefähr 15 Jahren. Ausgehend damals eigentlich von Skandinavien, aber inzwischen durchaus auch in unseren mitteleuropäischen Gefilden, dass gerade Firmen gesagt haben, wir wollen umweltfreundliche Unterkünfte buchen. Das hat zum Beispiel in Österreich, wo das in Österreich in dem Bereich am weitesten verbreitete Zertifikat ist, das österreichische Umweltzeichen, das mit dem 100-Wasser-Signet, und hat dazu geführt, dass gerade viele Business-Hotels, also Hotels in den Städten, sich zertifizieren haben lassen. Ja, du hast es schon angesprochen, es gibt weltweit eine Unzahl von Zertifizierungen für gerade auch im Reisebereich. Das macht es für den Kunden nicht ganz einfach zu erkennen, was steht eigentlich hinter dem Zertifikat. da gibt es auch momentan Bestrebungen, sozusagen ein bisschen, ich sag's jetzt mal, die Daumenschrauben etwas anzuziehen, weil derzeit kann eigentlich mehr oder weniger jede Organisation für sich ein Zertifikat auf den Markt bringen. Und so ist dieser Wildwuchs auch entstanden. Prinzipiell, gerade wenn ihr jetzt zurückkommt zum österreichischen Umweltzeichen, ist die Systematik dahinter nicht falsch. Nämlich zu sagen, dass man in der Wertschöpfungskette immer weiter zurückgeht. Also ein Beispiel, wenn ich mich als Hotel zertifizieren lassen möchte, dann muss ich zum Beispiel zertifizierte Reinigungsmittel verwenden. Mhm. Ja, also übt das einen gewissen Marktdruck aus auf die Hersteller von Reinigungsmitteln, dass die sich zertifizieren lassen. Um deren Reinigungsmittel zertifizieren zu lassen, müssen sie Chemikalien verwenden, die zertifiziert sind. Mhm. Und so sollte sich das System quasi durch den Wirtschaftskreislauf fressen. Was eine ganz gute Idee ist. Die Schwierigkeit momentan ist sehr, sehr viele unterschiedliche Zertifikate und daher für den Kunden schwer nachzuvollziehen, was jetzt wirklich dahinter steht.
Gibt es ein Zertifikat, wo ihr sagt, okay, das ist dem vertrauen wir?
Also ich will jetzt da jetzt nicht Namen aufziehen, weil ich dann alle, die ich nicht nenne, sozusagen abwerten würde und das will ich jetzt gar nicht und vor allem es sind so viele verschiedene, aber ich sage mal, es hilft doch, wenn dahinter eine ich sag's einmal, überstaatliche oder staatliche Organisation steht, die da ein Auge drauf hat, wie das eben beim Blauen Engel auf europäischer Ebene oder beim österreichischen Umweltzeichen der Fall ist. Aber es gibt durchaus noch andere Zertifikate, die ernst zu nehmen und gut sind.
Wir, Österreich, leben ja vom Tourismus. Und du bist ja Sprachrohr für Reisebüros und bei der Wirtschaftskammer Österreich. Was kann Österreich machen, dass wir mit unseren Gästen, vor allem mit unseren ausländischen Gästen aus Asien oder Amerika, in eine grünere Zukunft schreiten?
Also ich lasse jetzt einmal das Thema Anreise beiseite. Wobei natürlich sozusagen, wenn man es jetzt von der Klima Thematik, er sieht die Anreise im Schnitt 75% der CO2-Belastung erzeugt. Aber wenn man jetzt sozusagen sich anschaut, was können wir hier in Österreich machen, dann gibt es da ganz viele Bereiche und die sind nicht nur für den Tourismus relevant, sondern die meisten Dinge, die von Touristen in Anspruch genommen werden, werden ja auch von uns. Das ist der öffentliche Verkehr zum Beispiel, das ist Mobilität generell. Wie treiben wir die Umstellung auf Batterieautos und Ladeinfrastruktur voran? Wie erzeugen wir den Strom, den wir dann dort brauchen? Das Thema Bodenversiegelung ist jetzt nicht nur eines, das Touristen interessiert, ist genauso für uns wesentlich. Insgesamt das Thema Bauen, das Thema Wärmen, das Thema Dämmen. Der ganze Bereich ist natürlich auch im Urlaub wichtig, aber nicht nur. Wo kommen unsere Nahrungsmittel her? Werden die um die halbe Welt geschifft oder werden die lokal produziert und wie werden die transportiert und wie viel wird davon weggeworfen? Also ich glaube, das sind ganz viele Themenbereiche, die für den Tourismus sehr relevant sind, aber eben nicht ausschließlich für den Tourismus, sondern für jeden Einwohner in Österreich wichtige Themen sind. Und ich glaube, da könnte deutlich mehr weitergehen.
Also auch wieder ein eher holistischerer Ansatz, als wie nur, okay, ich schaue, dass die Hotels
ja, absolut
grün sind, nicht, sondern weil, und grün zertifiziert
wenn ich,
sind.
Wenn ich sage, wie wird bei uns gebaut oder wie wird bei uns geheizt oder wie bewegt man sich voran, ja, dann betrifft das in einem wesentlich kleineren Ausmaß Touristen oder Reisende oder Gäste, die zu uns kommen, in einem wesentlich größeren Ausmaß natürlich die Einwohner, die hier leben und die das täglich machen.
Ich merke schon, dass dir das sehr am Herzen liegt, das Thema. Ich habe mich in deinem Freundeskreis ein bisschen umgehört und da wurde mir gesagt, dass du ein sehr naturverbundener Mensch bist, der immer gern mit seinen Händen arbeitet und möglichst viel Zeit in der Natur verbringt. Daher gehe ich mir aus, dass die dir sehr am Herzen liegt. Und du dann doch in einer Branche bist, die halt, wie du gerade sagst, mit Reisen halt einen sehr großen Fußabdruck hinterlässt. Wie lassen sich diese Werte, die du da als Person verbindest. Wie fügst du das zueinander?
Ich bin natürlich da ein bisschen schizophren, was das betrifft. Auf der anderen Seite denke ich mir, man kann das ja auch mitgestalten. Gereist wird mit oder ohne meiner Person. Auch wenn mein Einfluss jetzt auf den internationalen Tourismus sehr überschaubar ist, jeder Gedanke, jeder kleine Schritt ist dann möglicherweise ein Schritt in eine bessere Zukunft und in eine richtige Richtung. Und sonst für mich ist das auch umgekehrt sozusagen ein Ausgleich für meine Tätigkeit, die natürlich sitzend hinter dem Computer stattfindet, vor allem so wie bei den meisten, ist es etwas mit den Händen tun und in die Natur gehen. Das ist das, was mir den Ausgleich verschafft.
Und wie kommst du da den Kopf frei?
Ja, also ich habe immer wieder neue Projekte, die ich dann, ich nenne es mal Hobbys, die dann vor allem eben in die Richtung gehen, etwas mit den Händen zu tun, was ich sonst im Beruf kaum machen kann.
Sondern eher Computerarbeit und Management.
So, ja.
Jetzt kommt bald das EU-Lieferkettengesetz. Schauen wir mal, wie lange das noch dauert. Wie wird es deiner Meinung nach die Reisebranche verändern?
Da schlagen irgendwie zwei Herzen in meiner Brust, weil auf der einen Seite die Idee dahinter, die Zielrichtung gut und nachvollziehbar ist. Auf der anderen Seite, und das haben wir bei anderen Gesetzen auch gesehen manchmal, die unerwünschten Nebenwirkungen nicht genügend Beachtung finden. Hier steht zu befürchten, dass große Konzerne, denen es viel leichter fällt, ihre Lieferanten im Ausland zu überwachen, denen auf die Finger zu schauen, Vorteile haben gegenüber kleinen Unternehmen, KMUs, wie sie gerade in Österreich sozusagen die Basis der Wirtschaft bilden, auch in meiner Branche, die Möglichkeit nicht haben. Ein ganz normales kleines Reisebüro mit 3 Mitarbeitern hat eine Vielzahl von Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten. Das beginnt bei Airlines, geht über Reedereien, andere Transportunternehmen, natürlich Unterkünfte überall auf der Welt, Agenturen vor Ort, die Ausflüge organisieren oder sonstige Leistungen erbringen, mit denen die oft nur alle paar Jahre einmal zusammenarbeiten. Zu schauen, was die machen in ihren Ländern, ist einfach aussichtslos. Das ist nicht möglich, ja, weil der Aufwand in keinem Verhältnis dazu stehen würde. Und ja, da wird man eben schauen, ob die Ausgestaltung dann so ist, dass sie auch anwendbar ist. Und da bin ich jetzt noch nicht ganz sicher. Wir werden sehen.
Ich bin wirklich schon neugierig, wann das in Kraft tritt. Mhm. Weil es gibt, es ist 2026 mal angesetzt.
Es ist einfach für, wenn ich sage, ich bin jetzt, weiß ich was, ein Kleidungsmittelhersteller und ich habe irgendwo in, keine Ahnung, sage jetzt Bangladesch, eine riesige Fabrik, dass ich dort immer wieder jemanden hinschicke, der nachschaut. Das ist durchaus machbar und sinnvoll. Wenn ich sage, ich bin ein 3-Mann-Reisebüro und habe in 70 Ländern Partner, und dann nicht einen, sondern 20, dann wird es etwas schwieriger. Mhm. Ja.
Zeitintensiv.
Ja, einfach unmöglich. Ja.
Siehst du eine Veränderung im Trend der Digitalisierung, was deine Branche betrifft, mit KIs?
KI ist ein Thema, das mehr oder weniger auf uns alle jetzt eigentlich, ich meine, das gibt es ja in Wirklichkeit schon etwas länger, so richtig ins Bewusstsein geraten ist es, glaube ich, nachdem OpenAI ihr ChatGPT veröffentlicht hat und dann haben wir alle einmal groß geschaut.
Hat dich das irgendwie betroffen? Also löst es irgendwo eine Dienstleistung ab, die ihr anbietet, ChatGPT schon, oder? Noch nicht.
Sehe ich momentan noch nicht, zumindest nicht in dem Bereich, wo wir als Mondial jetzt hauptsächlich tätig sind oder was unsere Strategie betrifft. Natürlich glaube ich gerade dort, wo, und das hat in den letzten 20 Jahren, hat natürlich der Reisevertrieb unglaubliche Veränderungen erfahren, auch das Buchungsverhalten, ganze Online-Bereich. Und ich denke, dort wird künstliche Intelligenz relativ bald Eingang finden, einfach als neue Schnittstelle, wie ich mit dem Kunden kommuniziere. Das betrifft gerade, und das sieht man auch, wie der Markt da auseinandergegangen ist, ich sage mal, einfachere Reisen, ja, wo ich sage, okay, ich fliege jetzt, weiß ich, nach Hamburg und da brauche ich ein Hotel für 2 Nächte. Das ist auch in den letzten Jahren schon mehr und mehr online gelaufen und war jetzt weniger ein Thema für das klassische Reisebüro. Wenn es komplexer wird, dann haben sich auch bisher sozusagen die Technologieanbieter schon etwas schwerer getan, sozusagen Ketten von Leistungen abzubilden und dem auch sozusagen zusätzlich noch ein rechtliches Dach zu geben. Kann ich zwar verschiedenste einzelne Leistungen buchen, aber wenn an einer Stelle was schief geht, dann kommt das Ganze ganz schnell einmal ins Kippen. Ja. Und wir halten da eigentlich dagegen mit einem sehr persönlichen Service, mit einer Beziehung zum Menschen, wo man auch versucht herauszufinden, ja, was braucht denn der eigentlich, was will denn der eigentlich, was gefällt dem ja eigentlich, weil das Besondere am Reisen ist, dass man es ja vorher nicht ausprobieren kann. Echt? Also das findet statt und funktioniert oder funktioniert nicht, leider nicht und dann hat man vielleicht viel Geld und seinen Urlaub verblasen. Und daher ist gerade was dieses Vertrauen in die zukünftige Leistung betrifft ganz, ganz wesentlich und das läuft, denke ich, hauptsächlich auch wieder über Menschen. Wenn man jetzt das Thema KI dazu nimmt, wie gesagt, im Online-Vertrieb, glaube ich, wird das relativ rasch Eingang finden. Da gibt es auch bereits erste Produkte. Was unsere Arbeit jetzt selbst betrifft, sehe ich das mehr als ein Hilfsmittel für unsere Mitarbeiter, wo man vielleicht längere Texte einfacher, schneller erstellen kann. Wir haben jetzt auch zuletzt zum Beispiel mal experimentiert. Wir haben unsere letzten beiden Cover von unseren Katalogen mit KI gestaltet. Mhm. Davor hat es eine Grafikerin gemacht, davor haben wir Fotos verwendet. Also einfach um zu schauen, wie spielen wir damit. Und war ein ganz interessantes Ergebnis eigentlich. Ich finde es auch ganz gut geglückt. Also ich glaube, dass es da schon ganz viele Bereiche gibt, wo KI auch im Hintergrund Eingang finden wird. Meine persönlichen bisherigen Erfahrungen, wo es die Schnittstelle zum Kunden betroffen hat, das würde ich jetzt einem Kunden nicht zumuten wollen. Die Qualität, die da derzeit noch dahinter steht, für einfache Sachen ja, aber dann ganz schnell einmal nicht mehr.
Erreicht es so sein
Limit.
Sein Limit, ja.
Und die Fehleranfälligkeit ist einfach hoch. Und ja, Fehler darf man sich in dem Geschäft eigentlich nicht erlauben. Mhm.
Dafür geht dann halt ganz schnell das Vertrauen flöten.
Genau, und das ist das Wesentliche, ja.
Ich habe mir da einen Vortrag von dir angehört online, und zwar zu Hybridkongressen. Kannst du mir da ein bisschen was darüber erzählen? Weil ich finde, das ist ein sehr interessantes Thema, auch hinsichtlich der Nachhaltigkeit.
Ja, also um zu wissen, was heißt jetzt einmal Hybridkongress? Hybrid heißt, dass der auf der einen Seite sozusagen, muss sagen, offline vor Ort stattfindet, wo Menschen zusammenkommen und auf der anderen Seite gleichzeitig online stattfindet. Und daher eben Hybrid, also beides gleichzeitig. Auch das hat natürlich durch Corona einen großen Push bekommen, weil Konferenzen entweder überhaupt nur online stattfinden konnten oder wenn die Anreisen eingeschränkt waren, zumindest zum Teil online stattgefunden haben. Und wie sehen wir das in der Zukunft? Das bleibt uns erhalten, das Thema Hybrid. Wenn, wie ich auch schon vorher gesagt habe, verschiedenste Bereiche, die wir für eine Konferenz interessant und wichtig finden, nämlich das Netzwerken, das Zusammenkommen, einfach hybrid nicht, auch messen, hybrid nicht wirklich gut abgebildet werden können, ist es doch so, dass wenn man eine große Konferenz veranstaltet, es immer Menschen gibt, die sich für die Inhalte interessieren, die aber aus irgendwelchen Gründen nicht kommen können. Ja, sei es, dass die, was ich, in ihrem Spital, die Station kann nur einen Arzt schicken und nicht zwei oder drei.
Da kurz erwähnt, ihr macht das erste Kongress.
Wir machen, das kann man überhaupt vielleicht sagen, dadurch, dass im Prinzip sind Kongresse ja weiter Bildungsveranstaltungen und gerade in der Medizin, wo sich laufend so viel tut und in den verschiedensten Fachbereichen, ist Fortbildung halt ganz, ganz wesentlich. Und die findet international hauptsächlich über Kongresse statt, wo einfach die letzten Forschungsergebnisse präsentiert werden, darüber diskutiert wird, teilweise auch abgestimmt wird, welche Behandlungsmethoden jetzt eigentlich state of the art sind und welche vielleicht nicht. Also das ist immer sehr, sehr spannend und ein ganz wichtiger Aspekt in der Weiterentwicklung der Medizin. Und daher sind auch ein Gutteil und die größten Kongresse fast alle aus dem medizinischen Bereich. Also ich würde sagen, zwei Drittel sind betreffend die Medizin und ein Drittel sind andere Fachrichtungen, technischer Natur oder anderer naturwissenschaftlicher Themen. Aber die wichtigsten und größten kommen aus der Medizin.
Sind die einmal pro Jahr?
Das ist unterschiedlich. Es gibt die meisten, würde ich sagen, sind einmal pro Jahr. Viele von denen, sag mal, rotieren. Das heißt, die finden nicht am selben Ort statt, sondern einmal da und einmal da. Es gibt nur wenige, die immer am selben Ort stattfinden. Wie gesagt, die meisten sind zum Beispiel europäische Verbände, die dann irgendwo in einer Stadt in Europa jedes Jahr ihren Kongress machen. Es gibt aber auch natürlich österreichische Ärzteverbände und so weiter, internationale. Also, aber die meisten sind jährlich und die meisten rotieren.
Du hast ja zwei Kinder.
Ja.
Reist du mit denen?
Ja, und die fahren auch, wenn sie nicht selber jetzt unterwegs sind. Also sie sind jetzt beide gerade mehr oder weniger fertig mit der Schule und haben beide zu studieren begonnen, sind beide ausgezogen und reisen natürlich jetzt auch sehr gerne alleine beziehungsweise mit ihren Freunden. Aber wenn die Eltern was Anständiges anbieten, dann sind sie da gerne dabei und das ist eigentlich auch sehr schön.
Und wie hast du die beiden erzogen, wenn es eben genau um das Thema geht?
Also das Thema Reisen? Oder das Thema
die Kombination, ja, die Kombination aus beiden.
Ja, also ich glaube, dass generell bei uns zu Hause, gut, dass das Thema Reisen, meine Frau ist ja auch im Tourismus, ein ganz wesentliches ist und wir auch immer verreist sind, auch mit den Kindern und gleichzeitig aber auch das Thema Umwelt, das Thema Nachhaltigkeit halt eines ist, das uns auch als Familie immer beschäftigt hat und mein Sohn hat jetzt angefangen, Landschaftsarchitektur zu studieren und glaube durchaus auch mit dem Hinblick darauf, die Welt eine bessere zu machen. Also ein bisschen was haben wir ihnen da schon mitgegeben. Aber reisen tun sie sehr gern.
Siehst du bei deinen Kundinnen und Kunden eine Veränderung bei dieser Haltung?
Man muss ganz ehrlich sagen, vor allem Firmenbereich, da ist das eigentlich als erstes aufgekommen, ist es eigentlich auch ein Thema, wo man das in die Systeme mehr hineinbringen kann. Im Bereich der privaten Reisen, glaube ich, ist schon das Interesse da. Es ist auch die Aufmerksamkeit da. Es fehlt teilweise eben noch an den Möglichkeiten, sag mal, an den Produkten. Also das Interesse wäre da. Es ist ein bisschen wie beim Elektroauto. Natürlich denkt man sich, okay, mein nächstes Auto ist dann ein Elektroauto. Aber man wartet gleichzeitig auch darauf sozusagen, dass die Entwicklung der Produkte hier entsprechend voranschreitet, um zu sagen, ich will aber trotzdem ein anständiges Produkt haben. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung für viele Industrien gerade in diesem Transitionsprozess, zu sagen, ja, der Kunde möchte gerne das, er möchte aber gleichzeitig nicht auf das oder das verzichten. Und das ist ein bisschen eine schwierige Position, gerade wenn man da erst beginnt, das zu entwickeln.
Ich denke mal, gerade beim Reisen, also verbinden ja viele gleich mit dem Wert Freiheit, wo du dich halt nicht gerne einschränken lässt
Und wie du sagst, wenn es nur zu wenig Alternativen gibt, okay, dann verreist man. Ich meine, ich kenne es ja von mir auch am allerbesten.
Ja, man sagt irgendwie Augen zu und durch. Ja. Ja. Ich will mir das trotzdem nicht nehmen lassen. Ja. Das ist schon ein Effekt, den wir sehen. Ja.
Aber ich bin trotzdem der Meinung, wenn es in die richtige Richtung geht, dann geht es vielleicht langsam, aber es geht zumindest in die richtige Richtung.
Ja, das ist sicherlich die Herausforderung. Wie gesagt, der Kunde will gern beides haben. Ja. Er will nachhaltig reisen und er will gleichzeitig nicht verzichten. Und das ist ja etwas, was wir nicht nur beim Reisen sehen. Und das ist sicherlich eine Herausforderung, vor allem auch eine technologische und auch eine politische Herausforderung.
Andererseits, und das hat sich bei ganz vielen Gesprächen von diesem Podcast bis jetzt schon herausgestellt, dass eben die Nachfrage am Markt natürlich halt sowas noch mehr bewegt, dass etwas entwickelt wird, das nachhaltig ist und dass es halt in die Richtung geht, weil wenn es keinen schert, dann wird nichts passieren.
Ja, und auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, dass jetzt die Bereitschaft der Kunden, mehr zu bezahlen, nicht wahnsinnig ausgeprägt ist. Also ja, wenn es vergleichbare Produkte zum gleichen Preis, eins nachhaltig, eins weniger, gibt, gerne. Wenn das nachhaltige Produkt, was ich, 30% mehr kostet, vielleicht dann eher doch nicht.
Ja,
dann hat man zwar ein schlechtes Gewissen, aber...
Ja, und auch das Convenient-Thema.
Absolut, ja. Es muss einfach, wie gesagt, Abstriche lieber nicht.
Na, mal schauen. Das wird noch eine sehr interessante... wird es noch sehr interessant. Was mich zu meiner nächsten Frage an dich führt, ist, wie wird man in Zukunft reisen?
Ja, also was auf der einen Seite sozusagen glaube ich, dass die Technologien, die da jetzt gerade entwickelt werden, das Reisen natürlich prägen werden. Und wir haben die heute alle schon einmal gehabt, von der Elektromobilität über die Sustainable Air Fuels. Die Digitalisierung wird weiter voranschreiten. Künstliche Intelligenz wird weiter voranschreiten. Das wird alles noch ganz spannend. Was man aber, glaube ich, ohne zu sehr in die Kristallkugel zu schauen, sagen kann, ist, dass auch in Zukunft gereist wird und dass sogar noch mehr gereist werden wird. Vielleicht, dass nicht der Einzelne mehr reist, aber dass weltweit, ich meine, man muss sich vorstellen, dass heute vielleicht gerade mal 3% der Menschheit jemals in einem Flugzeug gesessen ist. Ja?
Und wow.
Ja, aber wenn man sich das weltweit anschaut, dann entwickeln sich gerade die Länder des Südens mit großer Geschwindigkeit. Dort entstehen, wir haben das in China gesehen, aber eine ähnliche Entwicklung hat man in Indien, eine Entwicklung hat man in Südamerika, hat man in Afrika, dass einfach Mittelschichten entstehen, die dann ihre Grundbedürfnisse, Essen, Trinken, Schlafen, Kühlschrank, Auto gedeckt haben. Und das Nächste, was sie tun, ist reisen. Und das zählt eben auch. Und da habe ich am Anfang gesagt, das scheint ein Grundbedürfnis der Menschen zu sein. Und das wird auch da der Fall sein. Und ich denke, dass die Anzahl der Menschen, die ihren Heimatort verlässt und in ein Flugzeug steigt, in ein Schiff steigt, dass das zunehmen wird. Das ist einfach eine Entwicklung, die faktisch automatisch passiert, wenn die Wirtschaft wächst und davon ist auszugehen. Und das ist eine zusätzliche Herausforderung für den Tourismus, Stichwort Overtourism, weil viele dieser Menschen wollen dann auch an die gleichen Orte. Und das wird dann natürlich auch für diese Plätze zu einer Herausforderung, ganz abgesehen von den Umweltthemen, wobei das ja auch zur Umwelt zählt, wenn ich einen Ort besuche und den vielleicht damit überlaste. Ja, das ist ein Thema, mit dem sich auch die Industrie durchaus auseinandersetzt. Wie kann man, damit umgehen und die Politik natürlich auch. Ja.
Kann Reisen per se überhaupt nachhaltig sein?
Ich glaube, es gibt generell wenige Dinge, die, wenn man einen strengen Maßstab anlegt, sozusagen, oder wo der Mensch nicht einen Fußabdruck hinterlässt. Da gibt es so radikale Ansätze. Am besten wäre es quasi zu Hause bleiben. Ich glaube, es ist generell schwierig sozusagen zu sagen, okay, das ist jetzt die absolute Nachhaltigkeit, die ich lebe. Ja.
Also, die puristische,
das ist, bin ich irgendwo im Mittelalter. Unter den Voraussetzungen wahrscheinlich nicht. Sobald ich in Interaktion trete mit meiner Umwelt, hinterlasse ich irgendwo da auch Spuren. Und ja, die Herausforderung ist natürlich, es so nachhaltig wie möglich zu gestalten. Und da, glaube ich, gibt es ganz viel zu tun.
Eine letzte Frage noch. Hast du einen Ratschlag, wie man, egal ob beruflich oder privat, seine Reise mit einem möglichst guten Gefühl antreten kann oder planen kann?
Ja, also ich denke, man muss sich vor Augen führen quasi, warum macht man das jetzt und wie macht man es? Ich glaube, ein Punkt, den man jedenfalls sich zu Herzen nehmen kann, ist vielleicht weniger und dafür länger zu verreisen.
Dass du eben diese 75% Emission, die du bei der Anreise
teilst, ja. Ja, also sage ich jetzt einmal, nicht zum Einkaufen fürs Wochenende nach New York, sondern wenn schon die USA, dann 3 Wochen. Und dann sich ein bisschen mehr anschauen, ein bisschen mehr eintauchen. Da hat man mehr davon, da kommt man auch besser runter. Ist weniger hektisch und von der Nachhaltigkeitsperspektive sicher auch die klügere Wahl.
Ja, vielen lieben Dank. Gibt es noch etwas, was du gerne anmerken möchtest?
Fällt mir jetzt nichts ein.
Okay, dann bedanke ich mich
gerne.
An dieser Stelle sehr.
War schön, da zu sein.
Vielen Dank, dass ihr bei dieser Episode dabei wart. Wenn ihr mehr spannende Gespräche wie dieses hören möchtet, dann schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr unsere neueste Ehre-Folge nicht verpasst. Die aktuellen Ehre-Geschichten und alle Links zu Social Media findet ihr unter www.ehre.media. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.